Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. Heute geht es um Flexion im Deutschunterricht. Mein Name ist Veronika Obermeier vom Institut für Digitales Lernen und ich spreche hier mit den Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrich Verlags. Heute darf ich die beiden Herausgeberinnen der Praxis Deutsch-Ausgabe begrüßen. Astrid Müller und Nana Fuhrhopp. Schön, dass Sie da sind. Liebe Frau Müller, liebe Frau Fuhrhopp, könnten Sie kurz einen Satz zu Ihrer Person sagen? Oder heißt es zu Ihren Personen nennen? Das klären wir bitte später.
Ja, guten Tag. Ich bin Nana Fuhrhopp. Ich habe seit anderthalb Jahren eine Professur für germanistische Sprachwissenschaft / Grammatik an der Universität Potsdam. Vorher war ich 15 Jahre in Oldenburg und ich freue mich, dass ich ab und zu auch mal bei den Praxisdeutsch-Ausgaben mitmachen darf, wie jetzt auch aktuell gerade bei dem Flexionsheft.
Und ich bin Astrid Müller. Ich bin Professorin für Sprachdidaktik an der Universität Hamburg und mein Schwerpunkt liegt in der Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2. Und ich bin außerdem Mitherausgeberin von Praxis Deutsch und freue mich, dass ich regelmäßig auch mit Nana Fuhrhopp dann die eine oder andere Ausgabe schon gestalten durfte.
Sehr schön. Sie schreiben ja einen ganz spannenden, aber schon auch dichten Basisartikel und da thematisieren Sie ja, dass das Thema Flexion im Deutschunterricht eher beiläufig daherkommt. Und ich muss gestehen, ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen und vielleicht auch ich ein wenig sind ganz froh, dass wir dieses Thema mit seinen Konjugationstabellen und so weiter eher in den Fremdsprachenunterricht stecken können oder konnten, weil ich schon den Eindruck hatte, dass Sie das Thema aus seiner Beiläufigkeit rausholen wollten. Stimmt das, Frau Müller?
Einerseits und andererseits. Uns war es vor allen Dingen wichtig, und ich glaube, das merkt man dem Basisartikel auch an, dass die Lehrkräfte, die das Fach Deutsch unterrichten, ihr Wissen über Flexion im Deutschen tatsächlich entweder auffrischen oder vielleicht auch ganz neu entwickeln können. Denn es soll ja, also es ist überhaupt nicht unser Wunsch, dass jetzt plötzlich Konjugationstabellen oder Deklinationstabellen in den Klassenzimmern hängen und die Kinder und Jugendlichen vielleicht diese auswendig lernen müssen. Es geht uns ja vielmehr darum, dass die Lehrkräfte auf der Grundlage ihres Fachwissens auch erkennen können, in welchen Bereichen ihre Schülerinnen und Schüler Bedarf haben, sich vielleicht genauer noch einmal mit Flexion zu beschäftigen und wo es vielleicht auch ganz spannend sein kann, sich mal bestimmte Formen anzuschauen im Deutschen, entweder unter dem Aspekt Sprachwandel, wo hat sich was verändert vielleicht in den letzten 10, 20, 100 Jahren und wo gibt es vielleicht Phänomene, bei denen wir selbst immer nicht so ganz sicher sind und die vielleicht auch ganz besonders auffallen. Davon gibt es ja im Deutschen wirklich auch eine ganze Reihe.
Klingt soweit ganz gut. Jetzt habe ich bei der Lektüre des Basisartikels für mich persönlich das Gefühl gehabt, dass es eine kurze, sehr gut verständliche, aber schon auch knackige Fortbildung ist. Können Sie mir mein Gefühl bestätigen, dass das auch für mich als Lehrperson von Vorteil ist, wenn ich mich da fortbilde? In dieser zum Thema Flexion konkret?
Also ja, vielen Dank für das Kompliment. Ja, in der Tat denken wir das schon, dass wir davon ausgehen, dass Lehrer und Lehrerinnen eben auch nicht immer alles können müssen. Das schaffen wir auch kaum an der Universität. Und das ist natürlich auch durchaus legitim, dass man sagt, ach, jetzt gucke ich mir das nochmal ein bisschen systematischer an. Und da schöpfe ich dann eben draus, dass ich mich eben frage, ja, woher kommt jetzt eigentlich dieser möglicherweise sogar Zweifelsfall? Also Astrid Müller sagte eben, dass sich das in den letzten 100 Jahren vielleicht gewandelt hat. Viele Sachen sind ja aber auch gerade in der Flexion, die wandeln sich aktuell. Also wir haben manchmal wirklich zwei Varianten und dann fragt man sich manchmal, ist das jetzt das eine oder das andere richtig? Und dann können wir sagen, naja gut, wenn wir uns aus dem System das heraus angucken, sind vielleicht auch beide Varianten richtig. Und das kann man, also vieles gerade in der Flexion kann man so aus dem System heraus verstehen. Und deswegen ist es manchmal notwendig, sich dieses System zur Grundlage zu nehmen. Aber deswegen geben wir hier halt auch die Flexionstabellen und sagen, okay, hier präsentieren wir euch das. Es müsst ihr jetzt nicht auswendig lernen, aber ihr könnt mal kurz drauf gucken. Und dann versteht man es eben. Dann gibt es so Aha-Effekte.
Ja, Sie bringen ja in diesem Artikel viele Beispiele, wo ich mir dachte so, ach Gott, die kenne ich vom Kodigieren. Schon tausendmal gelesen. Einfach Grammatikfehler daneben geschrieben. Nicht wirklich verstanden, was eigentlich für eine Fehlvorstellung dahinter steht, systematischer Natur. Von dem her glaube ich wirklich, es ist sehr, sehr hilfreich auch für uns Lehrkräfte. Frau Fuhrhopp, Sie haben ja da wirklich schöne Beispiele. Können Sie mir da mal so ein Phänomen nennen und erklären, das Ihnen vielleicht häufig auffällt oder Sie besonders fasziniert?
Also der Klassiker ist natürlich, welcher Kasus kommt nach wegen? Und da fragen wir uns immer, kommt der Dativ oder kommt der Genitiv? Und natürlich weiß ich, dass viele, die da ein bisschen sprachpflegerisch unterwegs sind, sagen, es muss der Genitiv sein. Wenn wir uns aber den Sprachwandel angucken, dann stellen wir fest, dass natürlich das bei Präpositionen mitunter wechselt. Ja, also diese Präposition W kommt ursprünglich mal aus vom Substantiv. Das hatte ein Genitiv, weil es ein Substantiv war, also total als Genitivattribut. Dann kam der Dativ auf. Was aber sehr interessant ist, ist, dass wir, wenn ich dann gerne mal frage, ja, wie ist denn das hier? Ja, das wegen des schlechten Wetters machen wir diesen Ausflug nicht. Ja, da würden wir sagen, okay, wegen dem schlechten Wetter hören wir auch. Ja, und vielleicht finden wir das eine oder das andere schöner. Das mag sein. Aber interessant ist, wenn Sie mal nur das Substantiv haben und da ist zum Beispiel so etwas wegen Urlaub geschlossen. Und wenn ich da frage, ja, wieso heißt es jetzt nicht Urlaubs? Da gucken mich auch meine Studierenden gerne an und sagen, wegen Urlaubs geht nicht. Und da sieht man sehr deutlich, ah, guck mal, hier ist ja der Dativ besser oder ist es einfach die endungslose Form? Aber wir finden eben diese beiden Formen, dass die Endung eigentlich nur in so einem Zusammenhang wegen des schlechten Wetters gut ist und alleine nicht. Da sehen wir, also wahrscheinlich stehen wirklich beide Formen nebeneinander und manchmal ist die eine schöner, manchmal ist die andere schöner und manchmal sind sie vielleicht gleich schön. Also das wäre so ein ganz klassisches Beispiel für Variation in der Flexion.
Gefällt mir gut, weil ich finde, die Rolle, die wir Lehrkräfte häufig einnehmen müssen, als so letzte Grundfeste noch dieses schönen Ausdrucks oder des etwas altmodisch empfundenen mittlerweile Ausdrucks, gefällt mir manchmal gar nicht so gut. Und aus meiner Erfahrung nehmen Schülerinnen und Schüler das dann häufig so einfach wahr, ohne es zu kommentieren. Vielleicht kennen sie die Form mit Genitiv noch gar nicht und haben die noch nie wirklich gehört. Sagen aber dann auch nichts dazu und halten sich dann ein bisschen zurück, vielleicht auch peinlich berührt. Aber das mal thematisieren zu dürfen und aus seiner Wertung rauszunehmen, im Sinn von, das ist jetzt hochsprachlich und das andere ist hier ganz schlimm mündlich, finde ich sehr, sehr schön, dass Sie jetzt gesagt haben, man kann es nach was passt besser, was ist schöner in diesem Fall beurteilen. Weil das wäre im Endeffekt die ästhetische Bildung, die wir auch gerne mitgeben möchten.
Wir haben da tatsächlich auch ein sehr schönes Modell, was von Ulrike Seyerz und Ronald Schäfer, das ist, das operiert einerseits mit diesen artikellosen Substantiven, andererseits aber auch mit so Kombinationen von Präpositionen, die unterschiedlichen Kasus nehmen. Also so etwas wie mit und ohne Kinder oder mit und ohne Kindern. So, und das ist ganz klar. So kann man sich jetzt überlegen, was finde ich eigentlich schöner, mit und ohne Kinder, mit und ohne Kindern. Und die Tendenz scheint zu sein, dass in den meisten Fällen die Leute das ohne N jetzt schöner finden. Das kann man aber sehr gut beschreiben, weil es müsste mit Kindern, ohne Kinder heißen. Dadurch, dass aber ohne näher an Kinder dran ist, gewinnt es sozusagen diesen Wettbewerb. Also wir haben zwei Präpositionen, die in unterschiedlichen Kasus verlangen. Die kombinieren wir und dann ist da sozusagen, das ist gar kein, also da ist ein Clash, da wissen wir erstmal nicht. Also das kann man nicht lösen. Aber ich finde es schon ganz interessant, dass es da so bestimmte Vorlieben dann gibt. Ja, oder mit und gegen den Uhrzeigersinn. Das ist auch so ein Beispiel. Ne? Also mit dem Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn und dann aber mit und gegen wahrscheinlich den Uhrzeigersinn. Also da kommt noch sozusagen was Neues hinzu, neben dem grammatischen Wandel, dass man sagt, ich kombiniere zwei Präpositionen, was ja eine gute Konstruktion ist. Ja, also für und gegen, das ist ganz typisch. Für und gegen nehmen jetzt beide zufällig den Akkusativ. Deswegen habe ich jetzt, sind da eben andere Beispiele mal ausbuchstabiert. Und da machen die eben auch so Analysen, was kommt tatsächlich häufiger vor. Also da kann man dann auch im Korpus nachgucken. Also gerne schriftbasierte Korpora, das sind häufig Zeitungstexte. Und man findet dann eben tatsächlich, oh, es kommt tatsächlich beides vor. Und man kann ja auch beides direkt begründen.
Schönes Beispiel, dass es mal kein richtig und falsch gibt in der Hinsicht. Wir kommen ja da auch beim Gendern an unsere Grenzen, oder? Wenn wir kombinieren.
Absolut. Mhm, absolut. Also wir haben ja durch die ja sowohl im schriftlichen als auch im mündlichen vorkommenden Formen der ja gendergerechten Sprache eben tatsächlich ganz häufig große Probleme, was die Deklination angeht. Ne? Es geht los bei Formen mit SchülerInnen, dass wir dann also den Schülern im Prinzip das Dativ-N wegnehmen und damit ja irgendwie auch agrammatische Formen haben. Und das ist ja etwas, was jetzt gerade also sehr, sehr in der Diskussion und im Gebrauch ist. Und da kann man noch überhaupt nicht sagen, in welche Richtung sich das entwickeln wird und ob sich bestimmte Formen durchsetzen werden im Vergleich zu anderen. Also das ist wirklich gelebter Sprachwandel. Und in diesem Fall erleben wir den wirklich sehr direkt alle im Vergleich zu anderen Formen. Also wenn ich zum Beispiel an Imperativformen denke von starken Verben, da ist es so, dass es, glaube ich, vielen Menschen überhaupt nicht auffällt, dass plötzlich dann anstelle von wirf viele dann sagen, werfe mir den Ball zu, ohne dass das irgendwie wahrgenommen wird als etwas, was vielleicht in der Veränderung ist. Und das ist ja etwas, was einerseits ganz schön ist, dass Sprachwandel passiert, ohne, also durch uns natürlich, durch diejenigen, die Sprache verwenden und uns das nicht in jedem Fall bewusst wird, dass es aber ganz häufig eben die Möglichkeit gibt, gerade im Deutschunterricht, sich bestimmten Formen dann auch zuzuwenden und da auch zu schauen. Also warum nehmt ihr das eine, warum findet ihr das andere besser als dies? So wie Nana Vorhaupt das eben auch umschrieben hat mit den Formen bei Wegen. Und genauso verhält es sich ja auch beim Gendern. Und da eben auch eine Offenheit zu haben, finde ich persönlich immer sehr, sehr vorteilhaft. Und eben nicht sofort auch in die Wertung zu gehen, sondern sich das einfach auch mal anzuschauen, anzuhören, vor allen Dingen in dem Fall, aber natürlich auch in Texten wahrzunehmen. Wie komme ich damit klar? Und ist das etwas, was ja für die Textsorten, die ich in erster Linie lesen oder schreiben muss, etwas, womit ich gut klarkommen kann?
Jetzt hat Astrid Müller schon diese schöne Form Wirf mal aufgenommen. Und da kann man jetzt natürlich sagen, das wird ja durchaus noch verbessert. Ne? Das heißt nicht Wirf und es heißt nicht Werf, sondern es heißt Wirf und das heißt nicht Es, sondern Is. Ja, aber jetzt nehme ich mal dieses Wirf mal ganz kurz ein bisschen weiter. Also das ist ein starkes Verb, was eine Vokalhebung hat, eine sogenannte Vokalhebung. Das ist auch völlig klar noch in der zweiten und dritten Person Singular. Also da ist es, glaube ich, ziemlich klar, dass man sagt, du wirfst und sie wirft und nicht du werfst und sie werft. Ja, also das ist ein starkes Verb und das ist aber deswegen jetzt besonders interessant, weil das sein Präteritum mit A bildet, mit einem ungespannten A, also warfen. Ja, das ist auch unbenommen. Nur ist aber das Interessante, dass die dann, wenn sie dann ihren Konjunktiv bilden, diese Verben, ihr Konjunktivpräteritum, dann wäre eigentlich die logische Form werfe und zwar mit Ä geschrieben. Das wäre die Konjunktivpräteritumform. So reicht rein wie kam, käme. Ja, ganz logisch. Und das Dumme ist nur, dadurch, dass der Infinitiv mit einem ungespannten E ist, nämlich werfen, ist auch die Konjunktivpräsensform werfe, allerdings mit E geschrieben. Also ich höre keinen Unterschied zwischen werfe mit E geschrieben und werfe mit Ä geschrieben. Das wäre die Logik. Und dann finde ich es immer sehr, sehr interessant, wenn ich dann so, also vor mir sitzen ja gerne Studierende, und dann frage ich dann immer gerne, wie ist denn die Konjunktivpräteritumform? Welche finden Sie denn in Ihrem Kopf? Und dann gibt es immer wirklich mehrere, die dann reinrufen, Würfe. Ja, so eine uralte Form, die irgendwie überhaupt, und dann sage ich immer, ist es nicht erstaunlich, dass Sie das in Ihrem Kopf finden? Also so eine Form wie Würfe, Begriffe, die finden sich da auf einmal im Kopf und auf einmal können sie die sozusagen dann einordnen, dass sie sagen, okay, eigentlich müsste der Konjunktiv Präteritum rein von der Systematik mit Ä gebildet werden. Also ich sage jetzt mal mit Ä, ne, um es sozusagen deutlich zu machen, also ungespanntes E natürlich gesprochen. Und dann gibt es so eine Form, die sich da hält, um sozusagen den Unterschied zu bewahren. Und ich habe das jetzt mal sozusagen erwähnt, weil Astrid Müller jetzt sagte, wir haben diesen Imperativform, die finden manche gar nicht mehr in ihren Köpfen. Andererseits finden manche in ihren Köpfen so eine abstruse Form wie Hülfe, Würfe, die ist dann auf einmal da und dann sehen sie, okay, oh, da passt die systematisch rein. Das ist ja interessant, dass sie dann auch so einen Landeplatz für ihre Form haben, mit der sie sonst überhaupt nichts anfangen können. Mhm. Ja, das, also bei meinen Studierenden kommt es immer durchaus wie so ein Aha-Erlebnis an. Und dann denke ich, na, dann wird es erstens bei den Lehrkräften natürlich allemal so sein, aber vielleicht auch bei dem einen anderen Schüler oder Schülerin wird es dann auch manchmal, aha, okay, landet, ist gut eingeordnet, kann ich was mit anfangen.
Definitiv. Und das ist ja etwas, was ganz häufig auch auffällt, dass wir, wenn wir so ein, ja, auf den ersten Blick etwas sperrigeres Thema dann auch in den Deutschunterricht holen, dass man da sehr schön sehen kann, es gibt natürlich die Sprachfähigkeiten, das Sprachkönnen. Und ganz häufig ist das eben auch gedeckt durch Sprachreflexion, dass dann die Kinder und Jugendlichen sagen, ah ja, darüber habe ich ja neulich gerade mal so nachgedacht und war mir nicht sicher, was richtig ist oder ob es richtig ist oder ob es so eine Form überhaupt gibt. Und in dem Moment habe ich ja eigentlich das, was ich haben möchte, dass sie sehen, ich habe eigentlich so etwas wie ein System im Kopf. Ich kann es mir vielleicht nicht erklären, ich muss es mir auch nicht in jedem Fall erklären, aber ich habe eine Idee davon, wie zum Beispiel in diesem Fall dann Imperativform beziehungsweise insgesamt vielleicht Konjugation von Verben auch funktioniert. Und das ist doch etwas, was ganz großartig ist. Und gerade bei den Verben ist ja auch, wenn man sich so den auch Erstspracherwerb anschaut, ist unglaublich faszinierend, wie eben Kinder im Spracherwerb dann von der schwachen Konjugation Gebrauch machen, um sie eben auch auf dann die starken Verben zu übertragen, weil die schwache einfach die produktive ist. Und die wird dann ausprobiert und dann gibt es eben Formen wie, ich habe alles aufgeäst, und dann eben auch so Mischungen wie ich gingte, die wir dann, gerade wenn es ums Präteritum geht, auch eben noch in Schülertexten finden, weil das Präteritum ihnen eben in der mündlichen Welt, also in ihrer Sprachumgebung, kaum noch begegnet. Und erst in dem Moment, in dem sie eben auch selbst Geschichten schreiben, in dem das Präteritum verwendet wird, erst dann wird häufig auch deutlich, dass da dann eben solche Übertragungen auch da sind. Also, dass sie Analogien bilden, wo es ja im ersten Moment auch keine Analogien gibt. Und trotzdem sieht man, wie systematisch eben dieser Zugang dann auch zu so einem Thema wie Tempus dann sein kann, ohne dass ich da vielleicht schon lange drüber gesprochen habe im Unterricht.
Hier noch ein Beispiel. Also, es ist jetzt dieses mit der schwachen Flexion, ne? Also, dass man das überträgt. Wir finden aber auch solche Formen wie, und das ist dann vielleicht schon so ein bisschen versteckter, wie ich fande, ja, oder guck mal, was ich kanne, ja, also dass dann auf einmal so ein Schwa, also dieses unbetonte E hinten dran kommt, wo es eigentlich nicht hingehört, das ist ja ein Merkmal des Präteritums der starken Verben und dann, ah, das ist nur bei den starken Verben, nur Präteritum ist es endungslos und nur da wird dann auch diese Endung, also das ist schon noch so ein bisschen noch zweimal mehr um die Ecke gedacht, aber ich glaube, das ist auch jeder Lehrkraft schon mal begegnet. Ne? Ich fand das jetzt schön. Also irgendwie so eine Konstruktion, wo man sagt, dieses eben ist genau dieser Grammatikfehler, den Sie beschreiben. Ich schreibe mal Grammatikfehler an und dass man selber aber vielleicht gar nicht so, kommt jetzt auf dieses E? Und dann sagt man, ah ja, das ist eine analogische Übertragung aus dem schwachen Paradigma, da ist es natürlich drin. Also ich legte, das ist auf jeden Fall mit E oder mit diesem Schwa. Und dann, nur es ist sozusagen also in viele Richtungen, dass man dann sagt, guck mal, es ist einfach übertragen. Und da hilft es tatsächlich einfach mal ganz stur, die beiden Paradigmen mal nebeneinander zu legen. Also es kann ja jeder einfach die Tabelle mal nehmen. Ah, guck mal, da ist eine analogische Übertragung. Wunderbar, haben wir es, können wir gut beschreiben. Ist zwar trotzdem ein Fehler, aber wir sehen, dass da schon ein System hinter ist. Also der ist nicht komplett zufällig.
Und an so einer Betätigung können Deutschklassen ja durchaus auch großen Spaß finden. In meiner Erfahrung war das, wenn so ein Thema begrenzt ist, also eben wenn zwei Tabellen nebeneinander gelegt werden und man darf detektivisch suchen, wo jetzt da die Unterschiede sind und überlegen, woher könnte das kommen und so weiter, gehen Kinder ja häufig wirklich noch sehr weit, bilden Analogien, finden Ausnahmen, fragen dann plötzlich. Da fand ich auch die Unterrichtsmodelle übrigens sehr beeindruckend, weil die eben das schaffen, dass sie diese Themen so klein machen, dass man das eben gut mal zwischen reinstreuen kann, ohne jetzt die Lust auf Grammatik zu verderben, weil es zu viel wird und so weiter. Um eben zu diesem Ziel zu kommen, dass plötzlich so, ach so ist das, ach drum muss das heißen, ich fand. Weil ich glaube, Kinder oder alle Sprecher haben ja häufig auch das Gefühl, irgendwas hat gerade nicht gepasst, es hat zwar niemand reagiert und niemand hat mich irgendwie korrigiert, aber an der Reaktion habe ich gemerkt, da hat jetzt wohl was nicht gestimmt. Und dieses Streben, das zu korrigieren und sich besser auszudrücken, ist schon bei vielen Kindern da. Und da hätte ich noch eine Frage zu den Nicht-Deutsch-Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern. Wie helfen wir dieser Gruppe denn mit indem wir die Flexion in den Unterricht bringen?
Zum einen habe ich den Eindruck, nein, nicht nur den Eindruck, also zum einen weiß ich, dass die Schriftlichkeit da natürlich eine ganz, ganz große Hilfe ist, weil ich bestimmte Formen, die in der Mündlichkeit natürlich abgeschliffen werden, durch Zusammenziehen und so weiter und so fort, dann tatsächlich bewusst werden können und ich an diesen Formen auch arbeiten kann. Insgesamt, wenn wir wirklich von Deutsch als Zweitsprache Lernenden sprechen und nicht Fremdsprachen Lernenden, also tatsächlich jungen Menschen, die vielleicht ja schon im Kindergarten mit dem Deutschen in Berührung gekommen sind, dann kann man davon ausgehen, dass sich die Sprachentwicklung ähnlich verhält wie bei Kindern, die nur, leider nur, muss man fast sagen, mit einer Sprache, also mit dem Deutschen aufwachsen, verhält. Und trotzdem gibt es natürlich gerade aus der Perspektive des Zweitsprachenlernens so ein paar Stolpersteine, sagen wir im Deutschen, die auch mit Flexion zu tun haben. Und einer der größten Stolpersteine ist tatsächlich die Genuszuweisung bei Substantiven, bei Nomen, weil die zwar relativ gut zu erklären ist im Deutschen, aber doch so komplex ist, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass man fast mit jedem Nomen auch dann Genus dazu erwerben muss. Denn das hat natürlich dann auch Einfluss auf Kasus und natürlich auch auf die Pluralbildung. Und das wäre so etwas, was ich eben auch wahrnehmen muss. Also liegt das Problem dann darin, dass die Kinder Genus zu dem entsprechenden Nomen nicht wissen oder ist es ein Kasusfehler und vielleicht dann in der Folge, also wenn ich Genus nicht weiß, dann eben auch ein Kasusfehler. Und da, also gerade zu Kasus, muss man dann, glaube ich, ziemlich genau auch arbeiten. Das betrifft sowohl Kasus in komplexen Nominalgruppen, also da vor allen Dingen bei den Adjektivattributen, aber eben auch bei den Artikelwörtern, aber auch bei ja Konstruktionen, die nur aus einem Artikel vielleicht und einem Nomen bestehen. Und da finde ich eben wirklich Schriftlichkeit sehr wichtig, auch darauf aufmerksam machen, wer bekommt warum welche Endung und hier auch Analogien bilden zu können und auch bilden zu lassen, so dass sich bestimmte Formen fast so wie ein Modell auch einprägen können, damit ich dann von diesen Formen aus eben auch weitere Konstruktionen bilden kann.
Das heißt, man muss es von mehreren Seiten her anpacken, habe ich mir jetzt da gemerkt, und wir helfen diesen Kindern und Jugendlichen auf alle Fälle, indem wir das auch verschriftlicht im Deutschunterricht thematisieren.
Nana hat vielleicht noch Ergänzung dazu.
Naja, also beim Adjektiv finde ich ja gerade interessant, dass man sozusagen, wenn man so ein Riesen, also es flektiert nach Genus, es flektiert nach Kasus, es flektiert nach Nomeros, dann gibt es noch die starke und schwache Adjektivflexion, wie immer wir die jetzt genau benennen, das wird sicher unterschiedlich benannt, aber die Tatsache, dass wir ein schöner Mann sagen, aber der schöne Mann, also ein schöner Mann, der schöne Mann, das ist ja super, super schwierig. Und dann guckt man aber hin auf der anderen Seite, dass wir eigentlich von jedem Adjektiv, jetzt rein von der Flexion her gedacht, nur fünf Formen haben. Ja, also wir haben eben nur die gute, guter, gutes, gutem und guten. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist gutem natürlich extrem selten. Also manche sind auch extrem selten. Und dann wird es auf einmal vielleicht auch so, vielleicht erleichtert das auch dieses, dass man sagt, ich muss zwar an alles denken, aber eigentlich habe ich nur 5 Formen. Und da kann man sagen, okay, die ist es jetzt vielleicht gerade nicht, dann vielleicht die, ne? Also man kann dann auch ein bisschen, sicher auch einige kann man auch sehr schnell ausschließen. Also wenn ich sage Gutem, dann sage ich, ja, das muss Dativ sein, sage ich jetzt mal so dahin. Und wenn es nicht Dativ ist, dann ist die schon mal raus. Ja, und da kann man dann ja auch vielleicht mal, also ich denke, es könnte erleichtern, dass man sagt, das ist jetzt nicht so ein Riesenwust und das ist ganz furchtbar und ich muss an alles denken, so, ich habe nur 5 Formen.
Genau. Und wenn es schon im Deutschen so kompliziert ist, Frau Vorhaupt, wie ist es denn mit den anderen Fremdsprachen? Können wir da Synergien schaffen und gibt es vielleicht irgendwas, wo das Deutsche mal nicht das Komplizierteste ist?
Ja, also ich glaube, das Deutsche ist wirklich einfach, relativ einfach beim Temposystem. Gerade in der gesprochenen Sprache brauchen wir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, 2 Tempora, nämlich erstens das Präsens, das, was wir sowieso die ganze Zeit häufig benutzen, und das Perfekt, was ja, das Perfekt ist ja leicht in der Flexion, weil ja nur das Hilfsverb flektiert. Also ich, ne, also ich habe gegessen, er hat gegessen, du hast gegessen, es bleibt ja immer gegessen. Also ich muss sozusagen nur das Hilfsverb mal auswendig lernen und dann ist es einfach. Wenn ich das jetzt so sage, dass wir eigentlich diese 2 Tempora brauchen, dann ist es natürlich, also es kommen auch mal andere vor in der gesprochenen Sprache. Das ist aber im Englischen schon ganz anders. Also im Englischen haben sie zum Beispiel Futur. Da können sie nicht sagen, morgen gehe ich ins Kino. Da ist es richtig falsch. Und ich glaube, das hilft auch, wenn wir jetzt verstehen, dass wir da im Englischen etwas lernen müssen, was im Deutschen gar nicht vorkommt. Da habe ich über das Gerundium und über den Unterschied zwischen also zwischen den Perfekt und Präteritum, also den Entsprechungen, noch gar nicht gesprochen. Ja, und das ist auch im Französischen so. Im Französischen haben wir nicht nur eine Futurform, sondern die ist auch noch synthetisch. Jetzt habe ich das Französische rausgegriffen, weil ich das zufällig mal gelernt habe. Aber in den slawischen Sprachen ist das ähnlich komplex. Also es gibt Sprachen, die haben ein synthetisches Futur. Das heißt, es wird in einem Wort sozusagen gebildet. Also nicht mit einem Hilfsverb, sondern mit einem Wort. Und eben von der Flexion her betrachtet, sind eigentlich die Verben, die Formen, die mit Hilfsverb gebildet werden, eigentlich die einfacheren, weil man eigentlich immer nur das Hilfsverb flektiert. Ja, also die, die sozusagen das synthetisch machen, die das in einem machen, das sind eigentlich die schwierigeren. Und jemand, der Französisch oder Latein oder was auch immer gelernt hat, der weiß, wovon ich spreche. Ja, dass man da wirklich Konjugationstabellen auswendig lernt. Also wenn man es als richtig als Fremdsprache gelernt hat, also mit Unterrichten. Und deswegen glaube ich, dass, also mich hätte das total erleichtert, wenn mir mal jemand gesagt hätte, hör mal, du musst da im Englischen ständig etwas machen, was in Deutsch nicht vorkommt. Ja. Und das ist beim Tempus ist extrem, das ist aber auch bei dem Unterschied zwischen Adjektiv und Adverbien ein Problem. Ja, dass wir im Deutschen, ja, also er singt schön, da sehen wir nichts. Im Englischen müssen wir da eine Endung dranhängen, nämlich L-Y, im Französischen müssen wir Wong dranhängen. Also in den meisten Sprachen müssen wir da etwas machen, im Deutschen nicht. Aber ich glaube, das hilft den Deutschen, die Fremdsprachen lernen, dass man einfach mal sagt, das hier gibt es im Deutschen nicht. Das ist eine Unterscheidung, sonst fängt man immer an diese 1-zu-1-Übersetzung. Also dann hängt man auf einmal überall ein L-Y dran. Das stimmt jetzt auch leider nicht.
Das ist wunderbar, also deswegen, wir decken hier sogar noch den Fremdsprachenunterricht ab in unserem Podcast. wir sind am Ende unserer Zeit. Ich hätte jetzt noch kurz die Auflösung zu meinem eingangs falsch gesagten Satz mir erbeten. Eine ganz kurze. Was war denn nun richtig? Ich habe gesagt, könnten Sie kurz einen Satz zu Ihrer Person sagen oder heißt es zu Ihren Personen? Ich glaube, das ist jetzt leicht, aber vielleicht können wir es noch auflösen.
Naja, sagt jeder was zu seiner eigenen Person. Also als Person wird natürlich sozusagen anders benutzt. Und ich habe jetzt tatsächlich auch nur was zu meiner Person gesagt. Aber genau deswegen könnte man jetzt sagen, es sind ja eben auch 2 Personen und jeder sagt was zu sich selber. Also das ist, also ich habe ihrer Person als eine andere Referenz als Astrid Müller. Aber deswegen würde ich jetzt sagen, beides okay. Aber anderer Fokus. Ne? Das bedeutet schon ein bisschen was anderes. Also diese Redewendung, meine Person, ja, die da wäre der Singular.
Wunderbar. Wir könnten auch insgesamt feststellen, der Satz war insgesamt nicht besonders hübsch. Ich habe ihn extra nur so blöd formuliert, dass ich die Frage stellen kann.
Man möchte ja manchmal die Gerechtigkeiten.
Und mein Kollege im Büro hat seine Wette gewonnen.
Das ist übrigens auch eine gute Strategie, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass man es einfach umformuliert und damit natürlich auch ja manchmal so aus diesem richtig-falsch-Wettbewerb heraus ist, den wir ja sowieso nicht unbedingt haben wollen, und dabei eben auch ganz interessante ja Erkundungen machen kann mit Sprache.
Also Mut zur Unsicherheit, Mut zum Zweifel, Mut zu verschiedenen Varianten, würde ich auch sagen. Und auch ausprobieren.
Und auf jeden Fall in die Ausgabe gucken, weil wir überhaupt nicht viel über die wunderschönen Modelle gesprochen haben. Zum Tempus zum Beispiel haben wir ein sehr schönes Modell. Wir haben zu Akkusativ, Dativ bei Maskulina und Neutra ein wirklich ganz überzeugendes Modell. Und zu den Adjektiven, Nana Fuhrhopp hat es angedeutet, dass das zwar komplex, aber gut lernbar ist im Deutschen, zu Personalpronomen, die eine ganz spezielle Gruppe ist. Also ich möchte hier ganz am Schluss noch mal ein bisschen dafür werben, auch tatsächlich die Ausgabe anzuschauen und nicht nur anzuschauen, sondern auch zu lesen.
Es lohnt sich. Und umzusetzen. Ich glaube, alle profitieren davon, groß und klein. Ich danke Ihnen für dieses wunderbare Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke.
Danke ebenfalls.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.